Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend und wir werden wieder ein Stück weitergehen im Gesang des Zazen von Hakuin. Das letzte Mal hatten wir ja die erste Absatz und da ging es um die Lebewesen, die alle Lebewesen sind in ihrem innersten Buddha, genau wie Wasser und Eis. Es gibt kein Wasser ohne Eis, außerhalb der Wesen gibt es keinen Buddha. So fängt er an. Sie haben keine Ahnung von ihrem Innersten. Stattdessen suchen sie in der Ferne. Sie gleichen jemanden, der mitten im Wasser vor Durst laut schreit, genau wie ein Kind reicher Eltern, das auf dem Land in Armut herumirrt. Die Ursachen unserer Wiedergeburt in den 6 Bereichen des Samsara liegen in unserer eigenen Verwirrung. In Dunkelheit wandern wir durch Dunkelheit. Wann werden wir aus diesem Kreislauf ausbrechen? Und hier haben wir einige Punkte, die ich sehr spannend finde. Das heißt, das Grundproblem ist die Verwirrung. Und wenn ihr euch erinnert, gibt es 3 Grundwurzeln, die sozusagen unseren Geist vernebeln. Das ist die Unwissenheit, die Verwirrung, das ist die Gier und das ist die Aversion. Das sind die 3 unheilsamen Wurzeln. Und diese 3 Wurzeln unterscheiden sich nochmal in ihrer Dynamik. Das heißt, die Gier und die Aversion entspringen der Unwissenheit, also der Verwirrung. Das ist die Idee. Wenn man jetzt nachschaut, was meint eigentlich Verwirrung aus buddhistischer Perspektive, dann landet man bei den 4 edlen Wahrheiten. Also das Nichtwissen der 4 edlen Wahrheiten ist in der Regel die gängige Definition von Unwissenheit. Aber ich finde, das macht es noch nicht so richtig deutlich, worum es eigentlich geht. Und da ist für mich die Stoa hat da einen Punkt genauer herausgearbeitet, den ich so aus den buddhistischen Texten noch nicht in dieser Klarheit kenne. Das heißt, die sagen, dass die Ursache der Störgefühle, also Gier, Aversion, Neid, was auch immer da alles auftaucht, sind Fehlurteile. So nennen sie die Unwissenheit eigentlich. Das heißt aber, was ist jetzt ein Fehlurteil? Also es gibt 2 Aspekte bei einem Fehlurteil. Der erste Punkt ist das Urteil und das kann offensichtlich richtig sein und das kann falsch sein. Und wenn wir die Dinge falsch beurteilen, dann entstehen daraus die Störgefühle, Gier, Hass etc. Wenn wir die Dinge richtig beurteilen, dann entstehen daraus positive Gefühle, Freude, Mitgefühl, allumfassendes Wohlwollen, Gelassenheit, was gibt es noch? Ja, so, die ganze Palette eigentlich. Das heißt, der Hauptpunkt, worum sich der Buddhismus dreht, in meinem Verständnis, und worum sich auch die Stoa dreht, ist die Frage, wie interpretiere ich die Dinge in einer heilsamen Art und Weise, beziehungsweise wie vermeide ich Fehlurteile? Und jetzt gibt es da verschiedene Aspekte und das finde ich jetzt sehr spannend. Jetzt habe ich wieder meine Kärtchen mitgebracht. So, wir fangen einfach mal mit diesen Fehlurteilen an. Wo fangen wir an? Also die erste, auf Griechisch heißt, also sind diese Störgefühle Pathé oder Pathos, ein Störgefühl, viele Störgefühle, Pathé, Plural. So, das kennen wir ja auch aus dem Buddhismus, ja? Gier, Hass, Neid, Hochmut, was auch immer da, welche Liste man sich da nimmt. Das ist eigentlich die gleiche Idee, dass die Störgefühle hindern uns daran, dass wir in ein, also ein gutes Leben eigentlich leben. Der Begriff für ein gutes Leben ist im Griechischen, den Begriff habe ich jetzt auch schon öfter genannt, deswegen habe ich ihn gleich mitgebracht, ist, also hier habe ich noch eine alte Übersetzung, aber der griechische Begriff ist Eudaimonia. Wird oft mit Glückseligkeit übersetzt, aber jetzt mein Wissen ist ein Zeichen von oben. Geht das aus? So, geht's aus. Mein Sohn. Also das, die bessere Übersetzung ist eigentlich ein gelungenes Leben. Weil Glückseligkeit, so wie dieser Begriff oft übersetzt wird, hat etwas von in einem positiven Gemütszustand zu verweilen. Das ist ein Aspekt davon. Aber eigentlich ist es sozusagen eher mit Gelassenheit korreliert. Das heißt, dass wir in unserem Schwerpunkt ruhen, egal in welchem Zustand wir sind. Das kann ein positiver Zustand sein, das kann aber auch totale Aufgeregtheit sein. Und wir bleiben trotzdem im eigenen Schwerpunkt. Das meint eigentlich Eudaimonia. Der Begriff, das ist auch interessant, besetzt sich aus Eu zusammen, das ist positiv. Und Daimonia, das sind ursprünglich die griechischen Götter. Das heißt, wenn ein Gott mit dir ist und dein Leben gut verläuft, dann haben sie gesagt, also ein Gott begleitet dich oder so, oder das Göttliche begleitet dich oder wie immer. Daher kommt ursprünglich dieser Begriff. Also ich würde, also die beste Übersetzung finde ich ein gutes Leben. Also was hindert uns daran, ein gutes Leben zu leben? Das ist die Frage, mit der sich die Stoa beschäftigt, als auch der Buddhismus. Gleiche Ausgangsbedingung. Ja. So, was uns hindert, sind die Störgefühle. Gleiche Idee wie beim Buddhismus. Jetzt, was jetzt hier anders ist oder was sozusagen, ich finde, anders formuliert ist. Die Idee ist eigentlich die gleiche. Störgefühle sind Fehlurteile. So, das sagt die Stoa. Der Buddhismus sagt, die Ursache der Störgefühle ist unsere Unwissenheit. Und jetzt könnte man sagen, die Unwissenheit ist nichts anderes, als dass wir Dinge falsch interpretieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt falsch und was heißt richtig? Und im Buddhismus heißt es, es gibt sozusagen drei Daseinsmerkmale, nach dem unsere Welt funktioniert. Das ist die Vergänglichkeit, Anicca. Das ist, wenn wir an Dingen anhaften, Dukkha. Und das ist Anatta, also das Nicht-Ich oder die Verbundenheit der Dinge. Und wenn wir gegen diese drei Prinzipien handeln, entsteht Leid. Also auch hier haben wir diese Idee, dass es ums Einsicht geht. Das heißt also, zu schauen, wie funktioniert der Kosmos. Also auf Pali würde man wahrscheinlich den Begriff Dhamma benutzen. Und dass wir also in Harmonie mit diesen drei Daseinsmerkmalen sind. Und sobald wir außerhalb der Harmonie sind, sprich, wenn wir versuchen, Dinge festzuhalten, die man nicht festhalten kann, entsteht Leid. Die Stoa hat eine sehr ähnliche Einschätzung. Das heißt, die sagen, denen ihr Hauptspruch war Follow Nature auf Englisch. Das finde ich die beste Übersetzung, muss ich sagen. Also Folge der Natur. Und auch hier gibt es die Idee, dass der Kosmos sozusagen und auch unsere Psyche nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. So wie die gleiche Idee wie beim Buddhismus. Und wenn man gegen diese Gesetzmäßigkeiten oder Naturgesetze handelt, entsteht Leid bzw. diese Störgefühle. Das ist die Idee und das ist bei uns genau das Gleiche. Und jetzt zur Erinnerung, wo fangen wir an? Wir fangen vielleicht an, also jetzt ist immer die Frage, an welcher Ecke man beginnt, diese Ideen zu strukturieren, derjenige, der in der römischen Stoa jetzt muss man vorsichtig sein, wie man das benennt. Also ich würde sagen, der maßgeblichste stoische Philosoph war Epiktet. Epiktet hat von, also ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube von 50 bis 100 oder sowas in unserer Zeitrechnung gelebt. War ursprünglich ein Sklave, ist dann freigekommen und hat dann eine philosophische Schule gegründet, also eine stoische Schule. Und er, sein Grundeinstieg, und auch das ist für uns spannend, ist die Frage, und das habe ich das letzte Mal schon gebracht, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen? Ihr erinnert euch an dieses Gelassenheitsgebet oder Sprüche. Das heißt, die Frage ist, was kann ich beeinflussen? Und das Erste, was er sagt, was ich beeinflussen kann, ist meine Bewertungen, also meine Interpretation der Dinge. Das habe ich unter Kontrolle. Auch wenn viele unserer Interpretationen automatisiert aufpoppen in unserem Geist, dann habe ich aber trotzdem die Möglichkeit, kann man das sehen oder ist es zu klein?
Nein, das kriege ich schon.
Ah, ja, also Hypoloepsis oder so ähnlich. Also ich kann leider keinen, weiß nicht, wie man die griechischen Begriffe wirklich richtig interpretiert oder ausspricht. Aber das ist die Geschichte mit der Bewertung. Das kennt ihr auch alle von Watzlawick. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das heißt, das Problem ist nicht das Glas, sondern das Problem ist, wie wir es bewerten. Und in dem Augenblick, wo wir merken, dass Dinge vielleicht nicht so rund laufen, wie wir uns denken, können wir sozusagen einen Schritt zurückschreiten, zurückmachen und mal schauen, was für eine Bewertung habe ich eigentlich von der Situation, von der anderen Person, von mir selbst. Und dann werden wir meistens bei irgendeiner Negativbewertung landen. Und in dem Augenblick, wo wir das sozusagen realisieren, haben wir die Möglichkeit, es zu ändern oder zumindest in Frage zu stellen. Ist es wirklich so, dass ich nichts auf die Reihe bringe, zum Beispiel? Das wäre so ein Gedanke. Ja? Und in dem Augenblick, wo ich merke, das ist nur ein Gedanke, das ist sozusagen nur eine Interpretation von mir, habe ich die Möglichkeit, es zu ändern. Das Nächste, was er sagt, was man ändern kann, ist unser Handlungsimpuls. Also auch hier, ja, also mein Lieblingsbeispiel ist Abnehmen. Das heißt, wie funktioniert Abnehmen oder wie funktioniert es nicht? Also man sitzt abends vorm Fernseher und hört diese innere Stimme, die sozusagen so aus Richtung Kühlschrank ruft, iss mich, iss mich. Und der erste Punkt ist, diese innere Stimme als einen Gedanken wahrzunehmen. Das heißt, ah, interessanter Gedanke. Zweiter Punkt ist, diesen Gedanken, das Auftauchen des Gedankens habe ich nicht unter Kontrolle. Also ich brauche gar nicht gegen den Gedanken kämpfen, weil, oder gar nicht versuchen, ihn zu verhindern, weil das kann ich gar nicht, weil unsere Gehirnmaschine permanent irgendwelche Gedanken produziert. Und bei diesen Gedanken sind hilfreiche Gedanken dabei und nicht so hilfreiche Gedanken. Wir haben keine Chance, das zu beeinflussen, was da in unserem Geist auftaucht. Aber wenn es da ist, haben wir die Chance zu lernen, damit positiv umzugehen. Sprich, zu entscheiden, übernehme ich diesen Gedanken oder übernehme ich ihn nicht? Leiste ich ihm, folge ich ihm oder folge ich ihm nicht? Und beim Abnehmen ist ja so, also diese Stimme taucht dann so um 9 Uhr oder um 10 Uhr auf, iss mich, kommt aus Richtung vom Kühlschrank. Und wenn ich nicht wach genug bin, dann hat die Stimme, dieser Gedanke mich eigentlich im Griff und der nächste Aspekt in meinem Geist ist dann dieser Handlungsimpuls, das heißt so ein innerer Kommentar, steh jetzt auf und geh zum Kühlschrank. Und das meint Antrieb zum Handeln. Griechisch Horme oder so ähnlich. Und das haben wir im Prinzip auch unter Kontrolle. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir die Stimme hören, können wir sagen, okay, interessanter Gedanke, aber ich leiste ihm nicht Folge. Also ich folge ihm nicht. So. Das heißt, die Dinge, die uns heilsam sind, die Dinge zu tun, haben wir unter Kontrolle. Das ist die Nummer 4. Ich habe jetzt noch die alte Übersetzung Gier, aber es ist eigentlich die Dinge zu tun, die uns gut tun. Und die Abneigung haben wir unter Kontrolle, also die Dinge zu lassen, die uns nicht gut tun. Auch das haben wir unter Kontrolle. So. Das ist der Bereich, wo wir Dinge verändern können. Und jetzt gibt es einen großen Bereich, den wir eigentlich nicht unter Kontrolle haben. Und er nennt 4 Aspekte. Der erste Aspekt ist, wir haben unseren Körper nicht unter Kontrolle. Also, wenn wir krank werden, werden wir krank und können das nicht wirklich beeinflussen. Wir können zwar dann versuchen, mit der Krankheit irgendwie gut umzugehen, aber den Fakt, dass wir krank werden, können wir nicht beeinflussen. Sagt der Buddhismus genau das Gleiche. Dass wir altern, können wir auch nicht beeinflussen. Selbst wenn wir x-mal zum Schönheitschirurgen laufen und mehrmals sich uns unter das Messer legen, geht der Prozess trotzdem weiter. Dass wir sterben werden, können wir auch nicht beeinflussen. Also all das sind Dinge, die haben wir nicht unter Kontrolle. Und Epiktet sagt, die Dinge, die wir nicht unter Kontrolle haben, müssen wir akzeptieren, weil wir können sie ja nicht kontrollieren. Ja? Wir können sozusagen immer nur auf der Ebene arbeiten, wo wir etwas kontrollieren können, und die anderen Dinge passieren und dann muss ich sie annehmen. Der zweite Punkt ist Reichtum. Können wir nicht wirklich kontrollieren. Ja? Also niemand hat es in der Macht, die Börse zu beeinflussen, wenn man Aktien hat, oder die Bankzinsen zu beeinflussen oder die Inflation zu beeinflussen. Das sind alles Faktoren, wenn man ein bisschen Geld hat, die dann das Geld sozusagen wieder auflösen, wo man also das Loslassen üben kann. Aber da gibt es so viele externe Faktoren, die wir halt nicht unter Kontrolle haben. Insofern ist das auch etwas, was man genießen kann, wenn es da ist. Und wenn es nicht da ist, muss man halt versuchen, das Beste daraus zu machen. Der dritte Aspekt, den wir nicht unter Kontrolle haben, ist Anerkennung. Ob uns andere Menschen anerkennen, liegt nicht in unserer Macht. Also wenn man zum Beispiel einen Vortrag hält, das, was ich unter Kontrolle habe, ist, dass ich mich vorbereite, dass ich mich in die Materie einarbeite. Wenn ich aber dann vor den Leuten stehe oder sitze und meinen Vortrag halte, habe ich nicht unter Kontrolle, wie das bei den anderen Leuten ankommt. Das heißt, was die draus machen, ob die das gut finden oder nicht gut finden. Und so ist das ganze Thema von Anerkennung. Ich kann zwar einen Aspekt sozusagen, habe ich unter Kontrolle, das heißt, was ich tue, aber wie die anderen auf mich reagieren, habe ich nicht unter Kontrolle. Insofern kann ich auch hier lernen, die Reaktion, sei es positiv oder negativ, akzeptierend anzunehmen, um mich da nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Und das nächste, habe ich mir aufgeschrieben, sind Ämter, also irgendwelche Jobs. Auch das habe ich nicht 100% unter Kontrolle. Also ich kann zum Beispiel zum Arbeitsamt gehen und sagen, ja, ich bewerbe mich für einen Job als Millionär. Da wird er mich anschauen und sagen, tut mir leid, schon vergeben. Ja. Also auch das sind Dinge, da habe ich zwar meinen Anteil, aber der größere Part davon ist etwas, was ich nicht wirklich unter Kontrolle habe. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass Epiktet sagt, wir sollten unsere Zeit nicht mit diesen Dingen verschwenden, dass wir glauben, dass dadurch Glück entsteht oder ein gutes Leben. Das sind zwar, und da unterscheiden sich die Stoiker ein bisschen unterschiedlich, angenehme Dinge im Leben, aber Wir sollten unsere Energie auf die Dinge richten, die wir wirklich unter Kontrolle haben. Und das ist immer die Frage, wie wir mit den auftauchenden Phänomenen umgehen. So, das ist die erste Frage. Also habe ich die Dinge, das, was passiert, habe ich das unter Kontrolle oder habe ich es nicht unter Kontrolle? Wenn ich es unter Kontrolle habe, kann ich Dinge ändern. Wenn ich sie nicht unter Kontrolle habe, muss ich sie annehmen. Das ist sozusagen die erste Entscheidungsfrage. Beziehungsweise kann man sich jede Situation auch anschauen unter dem Aspekt, welche Aspekte dieser Situation habe ich unter Kontrolle und was habe ich nicht unter Kontrolle. Und dann mich wirklich auf die Dinge fokussieren, die ich kontrollieren kann oder beeinflussen kann. Jetzt kommen wir aber zu den Störgefühlen, weil da gibt es nämlich auch diesen Konnex. Das heißt, wenn, also was ist sozusagen die Ursache, also das Fehlurteil für diese Störgefühl jetzt also in der griechischen Variante, Furcht, Gier, Lust und Schmerz. Also das ist sozusagen die Einteilung der Stoa. Im Buddhismus sieht es ein bisschen anders aus, aber wir finden alle Aspekte auch beim Buddhismus. Das heißt, die Furcht ist das Fehlurteil oder der erste Aspekt der Furcht ist eigentlich zu realisieren, dass es eine Fantasie ist. Und zwar eine Fantasie über Zukunft. Das heißt, ich habe irgendeinen Gedanken, wo ich mir die Zukunft schwarz ausmale und dann kriege ich jede Menge Angst. Aber der entscheidende Punkt ist, es ist erstmal nur eine Fantasie, auf die ich reagiere. Und das ist das Fehlurteil. Dass ich glaube, dass diese Fantasie real ist und dass ich auf diese Fantasie real mit Angst reagiere. Und in dem Moment aber nicht realisiere, dass es nur eine Fantasie ist. Also noch gar nicht eingetroffen ist. Bei der Gier ist genau das gleiche. Steckt auch ein Fehlurteil dahinter. Und zwar das Fehlurteil, dass ich glaube, wenn ich das und das habe oder bekomme, dass ich dann glücklich bin. Das ist das Fehlurteil. Weil sobald ich die Sache bekomme, wo ich glaube, dass sie mich glücklich macht, merke ich, dass die Gier wieder einen Schritt weiter geht und dann gibt es noch, und das brauche ich auch noch, und das brauche ich auch noch. Und so bin ich in diesem Hamsterrad drin. Also auch hier haben wir als Basis dieses Störgefühls eigentlich eine Fehleinschätzung. Die Lust ist definiert als ein intensives körperliches Gefühl, angenehmes Gefühl. Und auch hier ist das Fehlurteil, dass diese intensiven Lustgefühle mich zu innerem Frieden bringen, weil sie ja so angenehm sind. Aber auch hier gibt es diesen Suchtfaktor, dass intensive Gefühle verlangen eigentlich immer mehr nach noch mehr intensiven Gefühlen und ist auch so ein Kreislauf. Und das ist der Trugschluss dabei, dass die mich eigentlich auch nicht zum inneren Gelassenheit bringen, zu einem guten eigenen Leben. Und der Schmerz, also unangenehme mentale Zustände, ist, wenn uns bestimmte körperliche Gefühle oder psychische Gefühle einfach einfangen und wir merken, wir sind nicht gut drauf, dass sozusagen auch hier das Fehlurteil eigentlich darin besteht, dass wir die Situation so, wie sie ist, im Moment nicht akzeptieren. Dass oft dahinter irgendeine Erwartung steht, es sollte anders sein. Also das und das sollte nicht so passiert sein oder die und die Person soll sich so verhalten. Und wenn wir merken, wir sind irgendwie unrund, dann können wir mal einen Schritt zurückgehen und schauen, was ist denn unsere Erwartung? Also welches Urteil steckt eigentlich hinter der Situation? Und dann werden wir merken, es hat meistens damit zu tun, dass wir die Situation so, wie sie momentan ist, nicht akzeptieren. Und ich finde, das hat für mich diesen Aspekt von Unwissenheit viel, viel klarer gemacht. Also, dass die Gier nicht einfach auftaucht, sondern dass da ein psychischer Prozess dahinter steckt, der, wie das ja auch der Buddhismus sagt, mit Unwissenheit zu tun hat. Aber was heißt denn diese Unwissenheit und dieser Begriff des Fehlurteils, dass ich die Dinge falsch einschätze eigentlich, fand ich, war für mich sehr, sehr klärend und sehr hilfreich. Und wenn wir uns sozusagen unsere eigene Struktur wieder vergegenwärtigen und mal schauen, woher kommen eigentlich diese Fehlurteile, dann landen wir in der Regel bei irgendwelchen gesellschaftlichen Übereinkünften. Also, dass wir permanent durch die Werbung eingebläut bekommen, kauf mich und du bist glücklich. Das brauchst du auch noch, um glücklich zu sein. Ja, wenn du das große Auto kaufst, kriegst du gleich eine Frau mitgeliefert. Wenn du dieses Shampoo benutzt, ja, wachsen ganz viele Haare. Habe ich schon oft probiert, aber hat nicht funktioniert. Aber, also, dass da wirklich diese Hoffnungen, also die ganze Werbung basiert eigentlich auf Hoffnung. Das heißt, es wird etwas suggeriert, wenn du mich kaufst, dann hast du ein gutes Leben. Und das ist der Trugschluss. Das ist eigentlich das Fehlurteil. Und offensichtlich, wenn man aber immer wieder damit gefüttert wird, irgendwann ist das so in einem drin, dass es schwer ist, das überhaupt zu realisieren, wie automatisiert man selbst dann auch so funktioniert. Das heißt, auch hier gilt es dann wirklich einen Schritt zurückzumachen, mal zu schauen, welche Interpretation steckt denn da eigentlich dahinter. Und das finde ich, also in meiner Lesart habe ich das so differenziert noch nicht im Buddhismus gesehen. Also das ist so für mich so ein Missing Link, hätte ich jetzt mal gesagt. Was ich sehr hilfreich finde. Also der eine Aspekt, dass wir immer schauen können, was sind unsere Bewertungen und wie hängen die Bewertungen mit unserem emotionalen Verfasstsein zusammen. Und da gibt es sozusagen dieses ABC-Modell, was ihr ja auch aus dem 8-Wochen-Kurs kennt. Ja, und das basiert ja eigentlich auf diesem Ansatz. Das heißt, A ist die Erfahrung, die im Moment passiert, also sei das äußerlich oder innerlich, also irgendein Gefühl taucht auf, irgendein Gedanke taucht auf, äußerlich irgendjemand sagt was Blödes, das ist der äußere Reiz, das ist A. Und dann kommt sozusagen unser Belief System, wird aktiviert, das ist B, sprich unsere Interpretation taucht auf. Ja, irgendjemand sagt was und ich interpretiere das in einer bestimmten Weise oder bei mir poppt ein Gedanke auf, so ein Idiot, ja, oder wie kann der so etwas Böses zu mir sagen, wie auch immer meine Interpretation ist. Und aufgrund dieser Bewertung, also hier haben wir diese Bewertung, reagiere ich emotional. Also bin beleidigt, eingeschnappt, ärgere mich. Ja? Und dieser Prozess ist sozusagen subjektiv vollkommen unterschiedlich. Also von Person zu Person ist dieser Prozess vollkommen unterschiedlich. Das heißt, gleiche äußere Handlung und Person A reagiert, weil sie das so interpretiert wie, ich fühle mich jetzt angegriffen und nicht verstanden und überhaupt mit Trauer. Also das wäre C. Und die Person B reagiert auf irgendeine verbale Äußerung mit, naja, kleiner Idiot, hat keine Ahnung von den Dingen, also mit Überheblichkeit vielleicht. Ja, wäre die dritte Variante. Fühlt sich eigentlich dann besser als die Person. Oder dritte Person reagiert auf irgendeinen negativen Kommentar. Interessant, vielleicht ist was dran, also ich schaue mal nach. Vielleicht habe ich irgendwas falsch formuliert oder missverständlich ausgedrückt und ich bleibe gelassen. Also das heißt, entsprechend unserer Bewertung reagieren wir emotional ganz unterschiedlich. Und was wir beeinflussen können, ist unsere Bewertung. Was wir nicht beeinflussen können, ist der auslösende Faktor, also den Reiz. Sondern aber hier, da wo die Gefühle entstehen, oder woraus die Gefühle entstehen, also aus der Bewertung, da haben wir Einflussmöglichkeit. Und das ist das Spannende. Und unsere Praxis ist ja eigentlich die, dass wir üben, gelassener zu bleiben, dass der Geist klarer wird, dass wir innerlich ruhiger werden, um genau in den Situationen diese ablaufenden Prozesse genauer zu sehen und uns nicht davon mitreißen zu lassen, sondern trotz dieser Prozesse gelassen zu bleiben und dann an den entsprechenden Möglichkeiten, wo wir intervenieren können, dass wir dort dann intervenieren. Das ist die Idee. Ja. Und das, finde ich, ist der Punkt, worauf auch Hakuin in meiner Interpretation angespielt hat. Das heißt, diese Verwirrung oder das Gesteuertsein von den Fehlurteilen führt uns immer wieder in diese Störgefühle herein. Und das Bild dieser Störgefühle oder verwirrten Zustände ist Samsara, das heißt die sechs Bereiche der Wiedergeburt in meiner Lesart. Und dieser Kreislauf ist endlos. Und die Idee ist, aus diesem Kreislauf des Leidens auszusteigen. Und zwar dort, wo wir die Dinge beeinflussen können. Und das sind unsere Bewertungen. Und damit werden sozusagen, indem wir diese Fehlurteile aufheben in adäquate Urteile, lösen sich auch die Störgefühle auf. Das ist die Grundidee dabei. Das heißt, sich über Dinge zu ärgern, die wir nicht beeinflussen können, also das wären diese Dinge, Körper, Reichtum, Ruhm und Ämter, ist vollkommen witzlos. Also ist vergeudete Energie im Prinzip. Ja. Also ich finde, diese stoische Perspektive auf Buddhismus für mich bereichernd und klärend. Gut, dann bleiben wir vielleicht mal hier stehen. Danke.